Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Theologik. Mein Name ist Thomas Dirksen und mit mir zusammen im Studio ist Erik Löwen und wir begleiten Sie durch dieses Programm. Seit voriger Woche haben wir eine neue Serie begonnen und in dieser Serie wollen wir einen tieferen Einblick gewinnen in allem, was mit der Reformation zu tun hat, der Reform Luthers, einen Einblick gewinnen in den geschichtlichen Hintergrund, aber auch in den doktrinalen Hintergrund von dieser Bewegung oder dieser Reformation. Und da sind wir dann vorige Woche etwas tiefer auf das Leben von Martin Luther selber eingegangen. Wenn du diese Ausgabe vielleicht verpasst haben solltest oder nochmal auffrischen möchtest, dann findest du die auf unserer Internetseite oder auch in unserer mobilen App unter Podcasts. Heute soll es dann weitergehen mit dieser Serie, da wir jetzt in dem Monat der Reform sind, wollen wir auch ein bisschen besser kennenlernen, was waren dann jetzt so die Fundamente der Reform und woran oder was waren die Hauptpunkte, die in der Reform rübergebracht wurden und oder auch an der katholischen Kirche ausgesetzt wurden. Und dann ist Erik heute hier, um über die 95 Thesen von Martin Luther zu sprechen, was sozusagen der Kern der Reformation ist oder zumindest das, was die Reformation letzten Endes in Schwung gebracht hat. Und heute wollen wir ein bisschen tiefer reinschauen. Was sind die 95 Thesen? Wir haben wahrscheinlich alle schon davon gehört, aber kennen vielleicht sehr wenig wirklich vom Inhalt der 95 Thesen. So, willkommen hier, Erik.
Dankeschön.
Was hat es mit den 95 Thesen auf sich?
Ja, also wie du gesagt hast, die 95 Thesen sind höchstwahrscheinlich die Thesen, die Dokumente, die die Reform ins Rollen gebracht haben. Und der ganze Name dieses Dokuments ist eigentlich die Disputation zur Klärung der Kraft der Ablässung. Wurde ursprünglich dann auch in Latein geschrieben, so wie es üblich war, in der katholischen Kirche. Wir werden aber kurz 95 Thesen genannt, weil es sich um, wie gesagt, 95 Thesen handelt. Eine These, müsst ihr verstehen, ist nicht, dass wir jetzt von einer, wie wir in Spanisch sagen, Thesis reden, dass es eine ganze Abschlussarbeit sind, sondern das sind meistens kurze Sätze, die etwas behaupten und welche These man dann zur Debatte aufstellt. Also dass jetzt Luther diese 95 Thesen zum Beispiel angeschlagen hat, ist nicht etwas Ungewöhnliches. Es ist auch nicht wahr und nicht unbedingt zu der Zeit etwas schrecklich Weltbewegendes, wenn es nicht gerade diese 95 Thesen gewesen wären. Wir müssen uns kurz erinnern, dass wir voriges Mal schon in der Geschichte von Luther erwähnt haben, dass sie am 31. Oktober 1517 an der Tür von Wittenberg, der Kirche von Wittenberg, angeschlagen wurden und dass wir diesen Tag dann eben als Tag der Reformation, als sozusagen Erinnerungstag der Reform haben. So zumindest lernen wir das oft, ja. Ich denke, fast jeder, der mal Religionsunterricht gehabt hat, in dem Kollegium oder wo auch immer, der wird sich daran erinnern. Vielleicht nicht an das Datum, aber dass das so passiert ist, aber es ist immens, bis vor kurzem, oder ist es auch noch aktuell, eine ziemlich große Debatte, ob es diesen Thesenanschlag an der Tür von Wittenberg von Luther selbst wirklich gegeben hat. So, das mag jetzt vielleicht ein bisschen erschrecken, aber wir müssen wissen, dass wir Geschichte eben nur anhand von davon wissen, was andere erzählt haben. Und wie und was andere erzählen, ist immer etwas, was wir nicht genau kontrollieren können. Wir können da nur vertrauen und schauen, was ist am plausibelsten. Und wofür hat man die meisten Beweise? Manche Historiker gehen davon aus, dass höchstwahrscheinlich Luther an diesem Tag diese Thesen schrieb und sie dann an einige Vorgesetzte von seiner Kirche schickte, aber dass sie dann da an dem Tag angeschlagen wurden, das verneinen sie. Dazu haben sie einige Gründe, damit sie sagen, dass diese Geschichte höchstwahrscheinlich eine Legende ist oder ein Mythos, der ein bisschen hinzugefügt wurde, aber was nicht ganz der Wirklichkeit entspricht. So, da haben wir einige Gründe. Zuerst sagen diese Leute immer, Bruno. Philipp Melanchthon ist der gute Freund Luthers, berichtet an den Anschlag vom Jahr 1517, dass er das in Wittenberg gesehen hat. Auch wenn er selbst erst 1518 dort war. Also wir wissen ja, müssen ja dann bedenken, wenn wir von Geschichte was wissen, dann ist das Überzeugnisse von anderen, was andere geschrieben haben. Und zum Beispiel, dass er dieses erwähnt, auch wenn er noch nicht da anwesend war, aber sagt, er hat es gesehen, ist ein bisschen zweifelhaft zum Beispiel. Ja, und da ist dann zum Beispiel die Argumentation, Bruno Melanchthon hat das später erzählt, um diese Geschichte rund um die 95 Thesen ein bisschen glorreicher zu machen, ja, um ein bisschen mehr Luther da hervorzustechen. Die Bilder oder Darstellungen dieses Events sind während Luthers Lebenszeit niemals kreiert worden. Also Bilder oder Darstellungen dieses Events gibt es erst nach Luther sein Tod. Das ist der zweite Grund, was sie nennen. Drittens, Luther erwähnt niemals selbst den Anschlag dieser Thesen als irgendein Event. So, da sagt man sich, naja, wenn er doch dieses angeschlagen hat oder so, dann muss ihm das doch irgendwie wichtig gewesen sein, ja. Und ein vierter Grund ist dann höchstwahrscheinlich über die Psychologie Luthers zu diesem Zeitpunkt. Also da wird spekuliert, dass man sagt, Luther in diesem Zeitpunkt war noch nicht der Reformator, der er noch werden würde, der sich gegen die Kirche auflehnen würde. Und er doch sehr unterwürfig der katholischen Kirche war, auch wenn er mit im Glauben und Praxis nicht in allem übereinstimmte. Und die Praxis war, dass man solche Thesen zur Debatte, zur Diskussion an eine Tür schlug, erst dann, wenn man die Genehmigung von seinen Vorgesetzten hatte. Und dass er dieses dann, so wie Meitmann weiß, ohne Erlaubnis hätte getan, das wäre eine große Provokation, das würde sehr viel Zank und Ärger auslösen, was man nicht glaubt, dass Luther das getan hätte. Das traut man ihm sozusagen nicht zu, dass er dieses getan hätte, ohne mit seinen Vorgesetzten darüber zu reden. Und seine Vorgesetzten hätten höchstwahrscheinlich dies verneint, weil Luther in diesen Thesen doch ziemlich klar gegen die katholische Kirche und gegen die Praxis und gegen den Papst ist. Und das ist eine klassische Stellungnahme zu diesem Thema, eine Behauptung, aber wir haben auch eine Gegenargumentation, ja, also die behaupten, dass das wirklich passiert ist. Und für den Thesenanschlag von Luther spricht da einige andere Sachen, dass er zum Beispiel erstens nicht darüber schrieb, was ein Argument von den Verneinern dieser Tatsache ist, dass Luther das höchstwahrscheinlich niemals erwähnt hat, weil es etwas Alltägliches war. Es war höchstwahrscheinlich nicht so wichtig für Luther, dass er dieses würde erwähnen, dass er mal diese Thesen an die Tür von Wittenberg angeschlagen hat. Ja, weil das war eine alltägliche Praxis. Das öfter passierte, um zur Debatte oder zur Diskussion aufgerufen zu rufen. Luther selbst soll geschrieben haben, dass er zur Diskussion über diese Thesen aufgerufen habe, aber keiner gekommen ist. Was ein klarer Punkt, ein Indiz darauf hinweisen würde, dass er davon sprechen könnte, ja, dass er die Thesen an die Tür von Wittenberg angeschlagen habe, aber niemand gekommen sei. Auch soll Luther den Plakatdruck im Auftrag gegeben haben, etwas später, also dass seine Thesen veröffentlicht wurden. So, dass er dann damit höchstwahrscheinlich kann man auch wieder argumentieren, dass er die dann auch sozusagen weiter veröffentlicht hatte, dass mehr Leute davon wussten. Und ein ziemlich wichtiges Argument ist ein Fund im Jahr 2006 von seinem Privatsekretär Georg Röhre. Das ist höchstwahrscheinlich das wichtigste Argument, der das bestätigt, dass Luther diese Thesen angeschlagen hat. Und da schrieb er im Jahr 1540 ungefähr, also das ist relativ einige Jahre kurz nach dem Ereignis. Es ist noch nicht so lang zurück dann, die ungefähr 20 bis 30 Jahre später, dass sich darum ein großer Mythos gebildet hätte, was man dann sozusagen als das verkaufen kann. Also nach 20, 30 Jahren kann man immer noch ziemlich gut prüfen, ob etwas wahr ist, was eine Person sagt, weil es wird immer noch einige geben, die das könnten dann bestätigen oder verneinen. Und dass der das schon einige Jahre spät nach diesem Event geschrieben hat und das bestätigt, ist dann ein Zeugnis dafür, dass es wirklich passiert war. Und Georg Röhrer war einer von den engsten Zeugenkreis Luthers. Also er war sehr, sehr oft erwähnt, auch in seinem Leben. Also er war der Privatsekretär von ihm. Und so ist dann eine Tendenz wieder heutzutage an den Thesenanschlag zu glauben, wenn man noch vor einigen Jahren immer eher dagegen war. So oder so, ob das jetzt wirklich genauso passiert war an diesem Tag oder nicht, so wie wir das immer in allen Bildern, in allen Geschichten von Luthers hören, man kann nicht verneinen den Impact, die Ausfolgen dieser Thesen. Auch wenn sie ursprünglich, wie gesagt, in Latein geschrieben wurden, wurden sie sehr schnell übersetzt und unter dem Volk verbreitet, welche diesen Themen noch weiter aufheizte und die Reform letztendlich ins Rollen brachte und damit durch sozusagen die protestantische Kirche ins Leben ruft. Später kommen wir, auch die Mennoniten, aus diesem Zweig heraus und hat sozusagen auch ganz Europa mit dieser Reform verändert.
Diese 95 Thesen haben ja sowohl auf die Zeit Luthers als auch auf unsere Zeit sehr viel Einfluss ausgeübt. Und da kommt dann die Frage auf, was steht dann da jetzt drinnen, das so einen großen Einfluss auf die Menschheit ausgeübt hat, dass heutzutage sogar viele Zivilisationen auf diesen Glauben heutzutage beruhen, ja? Oder auch selbst die katholische Kirche später noch einige dieser Thesen in Anspruch nimmt und ihr Glauben überarbeitet, ja? Und diese Reform auch innerhalb der katholischen Kirche macht. So, was ist es, was in diesen Thesen geschrieben steht und was wäre sozusagen der Hauptpunkt oder das Zentrale dieser 95 Thesen?
Ja, also der zentrale Punkt dieser Thesen ist höchstwahrscheinlich das, und warum es so viel Einfluss hinterlassen hat, ist, dass sich jemand gegen dieses sozusagen das System auflehnte. Ja, wir kennen das in vielen Filmen, wir kennen das auch von unserer eigenen Geschichte, vielleicht der Mennonitengeschichte, wo wir eben unter dem Einfluss von der Sowjetunion standen, dass immer wenn so ein großes System, mit so viel politischer Macht und dass darin Korruption gibt, dass sich das aufheizt, dass Leute unzufrieden darüber sind und dass das irgendwann zur Rebellion kommt. Und Luther und diese 95 Thesen waren diese Rebellion. Die haben sozusagen Stimme gegeben für das Volk, was sich unterdrückt fühlte von der katholischen Kirche, was ausgenutzt wurde. Und Luther sprach für diese Leute. Und deswegen wurde Luther auch so populär. Und die katholische Kirche immer mehr verhasst, was dazu zu den Revolten führte, die wir voriges Mal ansprachen. Und dieses Gefühl, diesen Geist von Rebellion, den Sehnsucht nach Freiheit, sich nicht mehr so unterdrückt zu fühlen, vermittelte diese Thesen. Deswegen wurden sie, als sie einmal in Deutsch übersetzt wurden, gingen sie, würden wir heute sagen, viral. Ja? Also jeder las das, es wurde vorgelesen und alle irgendwie stimmten damit ein. Das kann doch, wenn dies stimmt, was Luther hier lehrt ein bisschen, oder das ist ja wirklich schlecht, was hier passiert ist. Ja, dies darf nicht so weitergehen. Dieses Gefühl vermittelt er das. Und, aber die konkreteren Punkte, was es anredet, sind eben hauptsächlich die Praxisen. Ja, da ist vor allem der Ablasshandel, was ein großes Thema war, weswegen Luther sich auflehnte gegen die katholische Kirche, also gegen das ganze System und die Praxisen. Und das hat vor allem wegen dem Prediger Johann Tetzel in Deutschland zu tun, der nicht direkt in den Thesen erwähnt wird, aber höchstwahrscheinlich auch einige Zitate von ihm kommen, also was er Luther dann erwähnt. Und Luther redet dann über den Ablasshandel generell, das hat er schon voriges Mal gesagt, das war eben die Praxis, dass Leute ein Schreiben vom Papst kauften, wo Leute, also verstorbene Seelen, von dem Fegefeuer erlöst wurden. Und dass die Leute dann schneller in den Himmel kommen könnten für all die Sünden, für die sie nicht Peinigung getan haben. Und in der 16. These redet es dann vom Fegefeuer Hölle. Fegefeuer Himmel scheinen sich so zu unterscheiden wie Verzweiflung, Fassverzweiflung und Gewissheit. Also redet Luther davon, was das für Fegefeuer für die Leute bedeutet. Ja, es war für sie Verzweiflung, ja, dass dieses Bild von ewig brennendem Fegefeuer, bis sie endlich ins Himmel kommen würden, dass das die Leute dazu verzweifelte, dass sie verrückt wurden und alles taten, um ihre Geliebten, die verstorben waren, eben von diesem Leid zu befreien. Und das ist eben dieses Angstgemache, was er dann kritisiert und sagt, das wurde ausgenutzt, ja, weil das war für sie Verzweiflung. Die Thesen 75 bis 76, so wie ihr seht, diese These 6, ein kurzer Satz und der dann zur Debatte aufgerufen wird. Ja, und wir werden hier heute nicht alle Thesen lesen, das ist sehr lohnenswert, die findet man irgendwo im Internet, bloß 95 Thesen im Internet reinschreiben und dann findet ihr die genauso, wie ich die hier habe in Deutsch, auf verschiedenen Internetseiten. Kann man sich die mal anlesen und dann, wenn man ein bisschen den historischen Kontext weiß, kann man viel verstehen, was Luther hier sagt. Die These 75 bis 76 reden dann von der Macht der Ablässe. Also ja, das ist ja dem sein Debattepunkt, das erinnern wir uns an den Namen, ja, wo es sagt, Diskussion zur Klärung der Kraft der Ablässe. Und das ist dieses, was er hier jetzt sagt, es ist wahrscheinlich ein Zitat, was Johann Tetzel brauchte, um zum Fegefeuer zu den Ablässen handelt, zu aufzurufen, ja, und weil es dann sagte, so viel Kraft, so viel Macht haben sie, Sünden zu vergeben, ja. Und da sagt es so, zu glauben, die päpstliche Ablässe seien derart, dass sie einen Menschen absolvieren könnten, selbst wenn er, gesetzt den unmöglichen Fall, die Gottesgeberin vergewaltigt hätte. Das ist verrückt sein. Wir sagen dagegen, die päpstlichen Ablässe können nicht einmal die kleinste der letztlichen Sünden tilgen, was die Schuld betrifft. So, und das ist zum Beispiel ein Satz, ja, also den Tetzel höchstwahrscheinlich sehr oft gebraucht hat, um zu sagen, ja, diese Ablässe können den so sehr befreien, wie wenn er würde die Mutter Maria vergewaltigt haben, ja, also das ist etwas ganz Verrücktes, sagt Luther hier, ja, das würde nicht mal gehen. Und dann sagt er in der 76. These, die Ablässe, die können keine der Sünden tilgen. Das ist, was die Schuld betrifft, ja, also man ist so oder so schuldig daran. Und da sagt Luther, so eine Ablässe, die haben nicht die Kraft, Sünden zu vergeben oder davon zu befreien. Ja. Er zweifelt die ganze Lehre vom Fegefeuer und von Ablässen damit an. Und dass er zum Beispiel sagt auch, dass Ablässe kaufen moralisch schlecht sind und keine Erlösung bieten. 32. These sagt es so, in Ewigkeit werden mit ihren Lehren jene verdammt werden, die glauben, sich durch Ablassbriefe ihres Heils versichert zu haben. Ja, also da sagt er, wenn ihr glaubt, dass der Ablassbrief euch heiligt, euch eure Lösung gibt, dann werdet ihr mit diesen Lehrern verdammt sein, die das predigen. Das ist ein bisschen ein sehr krasser Ausdruck, ja, darauf bauten die Leute eben ihre Sicherheit auf, ja. Wenn man diesen Ablassbrief bekommen hatte, die Leute, für die das gekauft haben, die werden erlöst sein. Die werden ihre Schuld tilgen können und dann sind sie im Himmel. Und mit dieser These zerstört er jede dieser Hoffnung. Das ist ein, muss man sich vorstellen, wenn man so verzweifelt war und so sehr diese Ablässe kaufte, um einen Geliebten, der verstorben war, die Erlösung zu kaufen damit, dann muss dieser Satz eine Ohrfeige sein, ja? Oder auch noch viel schlimmer, es zerstört jede Hoffnung darauf. Und dann sagt er auch noch, dass es moralisch schlecht ist, diese zu kaufen und so viel Geld da reinzustecken von 43 und weiter. Man muss die Christen lehren, wer einen Armen gibt oder einen Bedürftigen leiht, handelt besser, als wenn er Ablässe kauft. Ja, also hier redet es davon, und das ist auch die Nächsten. Wir sollen lieber unseren Nächsten helfen und dienen, mit Gefühl für die haben, für die Situation, die sie jetzt leben, als einen Ablass zu kaufen, der sowieso nichts hilft. Dann 44 weiter geredet das dann so. Denn durch ein Werk der Liebe wächst die Liebe und der Mensch wird besser. Aber durch Ablässe wird er nicht besser, sondern nur freier von der Strafe. Man muss die Christen lehren, wer einen Bedürftigen sieht, sich nicht um ihn kümmert und für Ablässe etwas gibt, der erwirbt sich nicht Ablässe des Papstes, sondern Gottes Verachtung. Man muss die Christen lehren, wenn sie nicht im Überfluss schwimmen, sind sie verpflichtet, das für ihre Haushaltung Notwendige aufzubewahren und keinesfalls für Ablässe zu vergeuden. Ja? Also hier sagt er, das ist wichtiger als Christ, sich um sein eigenes Wohl und seinen eigenen Unterhalt zu kümmern oder für die Bedürftigen, als sich Ablässe zu kaufen. Ja? Und für die katholische Kirche war ein Ablasskaufen sozusagen das Wichtigste, was man machen konnte, ja, und da wurde dann eben alle Ethik vernachlässigt und das kritisiert Luther hier. Auch sagt er, dass der Ablasshandel missbraucht wurde und dass man eben auch keinen Raum für Diskussion darüber mehr hatte, ja. Das sagt die 90. These. Diese scharfen, heiklen Argumente der Laien allein mit Gewalt zu unterdrücken und nicht durch Gegengründe zu entkräften, heißt, die Kirche und den Papst den Feinden zum Gespött auszusetzen und die Christen unglücklich zu machen. Und hier sagt er, wenn ihr als katholische Kirche nur mit Gewalt antwortet, wenn Laien, also das heißt das Volk, Fragen zu eurem Praktiken stellt und ihr keine Argumentation könnt aufbringen, dann macht ihr euch nur zum Gespött für alle Nicht-Christen und macht eure eigenen Leute unglücklich, ja, und versklavt sie. Und dann der nächste Punkt, der größere Punkt dann, also wir hatten ja jetzt den Ablasshandel, was das heißt, kritisierte Luther die Praxis davon und den Missbrauch. Dann ist hier noch der Punkt, der hinter diesem Ganzen steht. Das ist die Autorität des Papstes, Sünden zu vergeben, aber auch seine Ethik, die er hat. Ja? Und er sagt dann hier in diesen nächsten einigen Thesen, dass der Ablasshandel die Glaubwürdigkeit vom Papst zerstört. Und da sagt das die sechste These. Der Papst kann nicht irgendeine Schuld erlassen. Er kann nur erklären und bestätigen, dass sie von Gott erlassen ist. Und gewiss kann er ihm selbst vorbehaltene Fälle erlassen. Sollte man diese verachten, würde eine Schuld geradezu bestehen bleiben. Also hier ist gerade der erste Satz wichtig, wo es dann sagt, dass der Papst nicht Schuld erlassen kann. Er kann nur erklären, dass Gott sie erlassen hat. Ja, wenn er als ein Glaubensbekenntnis sozusagen, nachdem einer Buße getan hat, dann können wir auch sagen, ja, deine Sünden hat Gott dir dann vergeben. Er ist treu und gerecht, wenn wir bitten, dass er unsere Schulden vergibt, sagt uns die Bibel. Und das ist das, sagt Luther, das ist der Limite, was der Papst an Autorität hat. Er kann Schuld selbst und Sünden nicht erlassen. 50. These sagt auch so, man muss die Christen lehren, wenn der Papst das Geldeintreiben der Ablassprediger kennte, wäre es ihm lieber, dass die Basilika des heiligen Petrus in Schutt und Asche sinkt, als dass sie erbaut wird aus Haut, Fleisch und Knochen seiner Schafe. So, hier redet das, so sagt Luther dann ein bisschen, ja, wenn der Papst dies würde wissen, dann würde er das sein lassen. Aber da wissen wir, ist das doch ein bisschen so, dass er etwas optimistisch von dem Papst redet, könnte man sagen. Vielleicht wusste Luther dann noch nicht, wie vielleicht der Papst wirklich war, oder immerhin, hier sieht man, dass er dieses dachte, und ich fand mir interessant, dieses hineinzufügen. Und dann auch, weil es ihm weiter redet, er auch über den Papst in der 82. These, ist das dann so. Zum Beispiel, also hier redet das dann über den Papst, warum könnte der Papst dieses nicht Ganze lösen? Dann sagt er, warum räumt der Papst das Fegefeuer nicht aus, um der heiligsten Liebe willen und wegen der höchsten Not der Seele als dem berechtigsten Grund von allen, wenn er doch unzählige Seelen loskauft, wegen des unseligen Geldes zu Bau der Basilika als den läppischen Grund. Also hier sagt er, ja, warum tut der Papst die Seelen freikaufen vom Fegefeuer für Geld, aber das nicht aus seiner Liebe zu seinen Schafen, zu seinen, die er aufgetragen hat, zu weiden? Oder eine andere Frage, die er dann stellt. Was ist das für eine neue Barmherzigkeit Gottes und des Papstes, dass sie einem Gottlosen und einem Feindseligen um Geldes willen zugestehen, eine fromme und gottbefreundete Seele loszukaufen? Gleichwohl befreien sie diese fromme und geliebte Seele nicht aus uneigennützer Liebe um deren eigene Not willen. Also hier sagt er ja, warum wird ein schlechter Mensch mit Geld freigekauft und eine Person, die dieses Geld nicht hat, die aber fromm und lieb war, das Leben über, wird nicht befreit vom Fegefeuer. So, hier sind ethische Fragen, die Luther so mal aufstellt, ja, und auch eine andere ist, warum baut der Papst, dessen Reichtümer heute weit und gewaltiger sind als die der mächtigsten Reichen, nicht wenigstens die eine Basilika des heiligen Petrus mehr von seinen eigenen Geldern als von denen der armen Gläubigen, ja. Und hier müssen wir uns vorstellen, ja, in dem feudalen System, die Spitze, die Elite war super reich, ja, der Papst war sehr reich, die Fürsten waren sehr reich, der Kaiser war sehr reich, aber weit darunter, das ganze Volk war eher in Armut. Der nicht zu der Elite gehörte, der war höchstwahrscheinlich nicht reich. So, wir hatten eine extreme Armutsschere. Ja. Und hier sagt Luther, warum baut der Papst das nicht von seinem eigenen Geld, wenn er sowieso eines der reichsten und mächtigsten Männer der Welt ist, und das dann eben das Geld von den armen Gläubigen holt, ja, die noch ärmer werden. Und die 77. These sagt es so, dass gesagt wird, selbst wenn der heilige Petrus jetzt Papst wäre, könnte er nicht größere Gnaden gewähren, das ist Blasphemie gegen den heiligen Petrus und den Papst. Und dies ist noch ein bisschen eine andere These, aber hier wurde, man sagt immer, dieser Papst, der jetzt dran war, der war mächtiger, der war größer als Petrus. Und das sagte der, das ist ein gewisser Unsinn. Ja, Petrus ist ein Apostel, wissen wir, und der war ein direkter Zeuge Jesu, ja, und das sagte der, wäre sogar das wäre sogar für die katholische Kirche selbst, wenn man nur diese Lehren nimmt, schon eine Blasphemie, also eine Irrlehre. Und ja, was dann noch eine Sache ist, die ein bisschen erwähnt ist, sind die Schätze der katholischen Kirche. Also die katholische Kirche hatte Schätze, wir reden jetzt nicht von materiellen Schätzen, sondern geistliche Schätze, die sie austeilte. Das Evangelium, die Sakramente und so einige andere. Und da wurde oft gelehrt, dass diese Reichtümer, die sie dann haben und austeilen, das sind eben die Ablasshändel. Und die, sagt Luther, das hat nichts damit miteinander zu tun. Das ist auch eine Argumentation, die erwähnt wird, um einige Lehren, die dann sagen wollen, der Ablasshandel, das ist ein geistlicher Schatz. Also wir sollen uns ja Schätze im Himmel sammeln, ja, bei der Kirche gute Werke tun und dass die Ablasshändel dazugehören. Und das sozusagen, sagt Luther, dass das nicht so ist. Und dann ist die 56. These und einige weiter sind so. Die Schätze der Kirche, auf denen der Papst die Ablässe austeilt, sind weder genau genug bezeichnet, noch beim Volk Christi erkannt worden. Also hier redet das davon, dass es nicht klar ist, was damit immer gemeint ist. Und dann sagt er in der nächsten, zeitliche Schätze sind es offenkundig nicht, weil viele der Prediger sie nicht so leicht austeilen, sondern nur einsammeln. Ja, und dieses, also er sagt dann ja, das sind höchstwahrscheinlich nicht materielle, sondern geistliche Sachen. Und da sagt er in der 62. These und weiter. Der wahre Schatz der Kirche ist das heilige Evangelium der Herrlichkeit und Gnade Gottes. Und das ist eben, ja, das ist das Wichtigste, was die Kirche kann austeilen. Ja. Das Evangelium von Gott, von Jesu Christi, die Geschichte und die Botschaft der Erlösung. Diese Mensache redet dann hier weiter in 63. Er ist aber aus gutem Grund ganz verhasst. Also dieser Schatz der Kirche. Denn er macht aus Ersten Letzte. Der Schatz der Ablässe ist hingegen aus gutem Grund hochwillkommen, denn er macht aus Letzten Erste. Also sind die Schätze des Evangeliums die Netze, mit denen man einst Menschen von Reichtümern fischte. Die Schätze der Ablässe sind die Netze, mit denen man heutzutage die Reichtümer von Menschen abfischt. So, und hier stellt Luther eben diese zwei Sachen nebeneinander. Ja, der Ablasshandel, der als Schatz der Kirche verkauft wurde, der wahre Schatz der Kirche, ja, das Evangelium oder der Ablasshandel. Das Evangelium, sagt er, ist bei der Kirche verhasst. Denn es macht auch den Letzten, aus irgendeinem aus dem Volk, den Ersten. Denn die Letzten werden die Ersten sein, sagt die Bibel auch. Und da vor dem Evangelium sind sowohl die Reichen als auch die Armen gleich vor Gott. Die Ablässe hingegen sind hochwillkommen, denn es macht aus den Menschen, die moralisch das Letzte sind, die Ersten, gibt ihnen Macht. Und die Schätze des Evangeliums war die Botschaft, mit dem man einst Menschen von Reichtümern fischte und dass sie die Reichtümer ablassen konnten, dass sie Jesus nachfolgen. Aber die Schätze der Ablässe sind die Netze, mit denen man heutzutage die Reichtümer von Menschen abfischt, also mit denen man noch mehr Geld von armen Leuten hört, sagt Luther hier dann. Und das ist zum Beispiel, als ich dies las, fand ich das super interessant, diesen Vergleich. Ja. So oft hören wir Botschaften, wenn wir gerade vor allem die Botschaftsprediger sehen, ja, die sagen, ja, ihr müsst Geld spenden für mich oder für eine Institution, die ich habe oder was auch immer, für die Kirche, dann wird es euch gut gehen. Ja. Und das ist fast genau dasselbe, was Luther hier von den Ablasshändlern sagt. Ja. Das ist eine Botschaft, die das Geld von den Menschen abfischt, aber nicht die Menschen von ihren Reichtümern. Die Letzten zuerst macht, die zu den Leuten hingeht und sagt, auch wenn du so verloren bist, die Botschaft Christi, die kann dich erlösen, die kann dich vor Gott als Erste machen, ja. Sondern das nimmt die Leute, die moralisch oft schlecht sind, die ihre eigenen Ziele im Kopf haben, die egoistisch sind, macht sie noch mehr zu Ersten und gibt ihnen Macht. Und das ist so ein bisschen etwas, was ich sehr interessant fand von diesen Thesen, dass diese bildliche Anschauung, aber auch, dass es auch bis heute noch relevant ist. Ja, dies ist einer von vielen Gründen. Ja, wie gesagt, das Wichtigste ist eben die Auflehnung gegen die katholische Kirche und dieser unglaubliche Machtmissbrauch, der später ja zu den ganzen Bahnen von Luther, zu der Debatte in Worms führte, dass Luther die Bibel ins Deutsche übersetzte, aber dass, ja, dieses alles ist, was der Einfluss der 95 Thesen für uns heute bedeutet oder auch vor allem für die Zeit damals.
Wir sehen also, dass selbst in diesen 95 Thesen, manchmal hat ja man ein bisschen das Bild von 95 Thesen, das ist so wie 95 Sprüche, ja, verschiedene ganz individuelle Sprüche. Aber in diesem Fall sehen wir, dass wirklich gewisse Schwerpunkte gesetzt werden von Luther selber. Da ist einmal, wie du erwähnt hast, der Ablasshandel, ja, dass man Seelen freikaufen konnte, um dann ein Projekt der Gemeinde zu unterstützen oder der katholischen Kirche. Dann war da die Autorität des Papstes, hast du erwähnt, ja, wo man dann sagt, okay, die Autorität des Papstes ist der Bibel gleichzustellen, ja, den Aposteln gleichzustellen und fast sogar Jesus gleichzustellen. Ja. Und dann zuletzt auch noch die Schätze, ja, also wo glaubt die Gemeinde, dass wirklich das Wichtigste im Evangelium zu finden ist und was, wo ist der Schatz der Gemeinde, der Schatz der Gemeinde, ja. Und wenn man jetzt vielleicht diese Geschichte sieht und auch alles, was es bewirkt hat, dann sieht man, welch großen Einfluss es machen kann, wenn ein Mensch wirklich die Bibel analysiert, ja, sich hinsetzt und sich damit auseinandersetzt, was glaubt meine Gemeinde, was glaubt meine Gesellschaft, was glaube ich, aber was sagt die Bibel? Ja? Und das kann vielleicht diesen Monat auch ein schöner Aufruf an uns, an die Hörer und auch an uns sein, dass wir auch in unserer Zeit diese selbe Aufgabe verinnerlichen, dass wir nicht, weil wir jetzt in einer anderen Zeit leben, glauben, dass wir alles erkannt haben und alles richtig machen, sondern uns vielleicht auch mal die Zeit nehmen, um zu analysieren, was macht meine Gemeinde, was mache ich in meiner Gemeinde und was verspreche ich mir davon? Ja, vielleicht haben wir ja auch manchmal dieses Gefühl, okay, wenn ich jetzt viel diene, ja, viel gebe, dann wird Gottes Segen auch eher auf meiner Seite stehen, ja, und dann kriege ich da vielleicht auch mehr Heilsgewissheit als in der einfachen Gnade Gottes. Ja. So, danke Erik, dass du uns einen Einblick gegeben hast in dieses allzu bekanntes Dokument, aber so wenig bekannte Thesen. Ja. Man weiß immer, wovon man spricht, aber selten, was da drin steht. Und danke, dass du uns die erklärt hast auf eine einfache Art und Weise und dass wir die auch verstehen können und auch mitnehmen können und davon was lernen. Ja. Danke dir auch als Zuhörer, dass du eingeschaltet hast und dran geblieben bist. Wenn du vielleicht dieses Dokument nicht im Internet findest oder du weißt nicht, wie du das suchen sollst und du Erik vielleicht persönlich fragen möchtest, dass er dir das zuschickt oder vielleicht auch nochmal diese Stichpunkte, dann wird er jetzt seine Telefonnummer noch einmal durchgeben und da kannst du ihm dann gerne anschreiben.
Ja, meine Telefonnummer ist 0983 609 678 und unter dieser Nummer könnt ihr mich gerne anschreiben und mir auch Fragen schicken zu bestimmten Themen, zu der Reform Luthers oder zu irgendwas, was euch noch gern einfällt, was ihr gerne mal von der Bibel oder vom Glauben wissen würdet wollen. Ja, dieses Programm, haben wir immer gesagt, ist ein Programm, was uns helfen soll, im Glauben fester zu sein, uns eine Apologetik für uns selbst, ja, eine Glaubensverteidigung für uns selbst. Und da versuchen wir eben gerade viele verschiedene Themen anzureden und wollen auch gern hören, welche Themen euch wichtig wären. Oder? Und auch, ja, Buchvorschläge, diese Stichpunkte von diesem Programm oder sonst irgendwas, könnt ihr mir gerne dazu an diese Nummer schreiben. Ja. 0983 609 678.
Danke Erik und danke dir auch als Zuhörer. Wir erwarten dich dann nächste Woche wieder um dieselbe Uhrzeit hier bei Theologik mit Erik Löw. Bis dann.